Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch alle da draußen und hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, habt euch nicht so sehr von dem Wetter runterziehen lassen und freut euch auf die Halloween-Party morgen. Ja, bevor es zu Halloween geht, habe ich einen ganz tollen Gast eingeladen, den viele von euch sicherlich auf irgendeiner CSD-Bühne dieses Jahr schon gesehen haben. Ich begrüße dich, Maxim, hallo und herzlich willkommen bei Steve's Queer World.
Hallo mein Lieber, ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, sehr schön. Alle kennen dich ja unter MKSM. Du hast es dir bei deinem Künstlernamen etwas einfacher gemacht und hast einfach ein paar Buchstaben aus deinem Namen weggenommen und hast dir unter MKSM letztendlich, einen Namen gemacht. Ich darf dich heute Abend Maxim nennen und du bist auch Maxim, der heute Abend hier mit mir spricht.
Ich kann dir das aber auch jetzt schon ganz schnell vereinfachen, auch wenn man den Namen ohne die Vokale schreibt, wird er immer noch Maxim ausgesprochen, deswegen machst du dabei sowieso alles richtig.
Wunderbar. Ja, ich habe dich schon mit deiner, ich sag mal, großen Präsenz dieses Jahr auf den CSD-Bühnen auch letztes Jahr schon angekündigt und da habe ich dich auch einfach angequatscht und gesagt, können wir mal zusammen eine Sendung machen. Du hast ja gesagt und somit habe ich dich natürlich auch gleich verhaftet und freue mich auf die nächsten 2 Stunden mit dir. Unsere ZuhörerInnen werden mit Sicherheit einiges von dir erfahren, was sie vielleicht noch nicht wussten oder vielleicht etwas näher in Erfahrung bringen, was sie wissen möchten. Also in diesem Sinne. Natürlich stellen wir ganz viel Musik von dir heute vor und du hast mich gebeten, so ein paar, LieblingskünstlerInnen aus deiner, aus deiner Lebenszeit zu nehmen und auch manche, die dich beeinflusst haben. Und wir starten mit der Frau, deren Biografie ich mir gerade anhöre, Britney Spears, und ich glaube, es wird noch pikanter von dem, was ich bisher gehört habe. Ja, so. Gimme More und in diesem Sinne, wir hören uns gleich wieder. Britney Spears und Gimme More und ja, wir haben schon gerade gequatscht, also wir sind beide sehr gespannt, was in dem Buch so vorkommt und du überlegst noch, aber ich glaube, ich kann dir dann vielleicht ein paar Hints geben, zu sagen, kaufst dir nicht, also
es... Man hört ja jetzt schon sehr, sehr viel und ich glaube, das Buch ist gerade vom Inhalt her, es ist schon auf jeden Fall gut. Ich hoffe nur, dass es wirklich von ihr ist und dass es ihr hoffentlich irgendwie gut geht.
Auf jeden Fall. Ich bin dann mal gespannt, wann du anfängst, deine Biografie zu schreiben und es
kommt bestimmt irgendwann.
Mittlerweile werden die Menschen, die Biografien schreiben, ja immer jünger, was mich manchmal so erschreckt, wo ich mir denke, mit 30 eine Biografie schreiben, krass.
Ich finde, klar, es ist schon so, dass es sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, aber ich finde, wenn man bis zu einem bestimmten Alter schon so viel erlebt hat, dass es auf jeden Fall Erzählenswertes gibt und davon genug. Wieso eigentlich nicht?
Wenn wir schon beim Thema Alter sind, ich frage ja so meine Gäste immer so im ersten Part so ein bisschen aus. Man findet ja nicht so oft was über das Alter von Maxim, was jetzt nicht unbedingt beabsichtigt ist, aber irgendwie fragt niemand danach. Und wenn man dich so sieht, könnte man sagen, ja, sagen wir mal so irgendwas zwischen 20 und 30, aber...
Aber ich bin 35, gerade erst vor 11 Tagen geworden.
Ja, da dürfen alle nochmal nachträglich gratulieren, so wie ich das auch gemacht habe. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt und hast dich schön feiern lassen und ein bisschen verwöhnen lassen und ja, was so alles. Ja. Sehr schön. Maxim, deine Herkunft ist sehr interessant und zum Teil, also ich sag jetzt mal, viele, die auch so deine Karriere mitverfolgen, haben das natürlich auch schon mitbekommen, als eben letztes Jahr der Krieg ausgebrochen ist. Du bist ursprünglich aus Russland, so fangen wir mal an.
Genau, ich bin in Russland geboren. Ich bin mit 2,5 Jahren bin ich mit meinen Eltern dann in die Ukraine gezogen, in die Ostukraine. Und dann kamen wir nach Deutschland, als ich 10 war. Genau, und zwischendurch habe ich noch in London gelebt für 2,5 Jahre. Aber ja, Herkunft ist ganz, also ich meine, ich bin in Russland, also ich habe zwar in Russland nur sehr, sehr kurz gelebt, wirklich, und ich kann mich an diese Zeit natürlich auch noch kaum erinnern, aber dadurch, dass meine Oma und mein Opa immer noch dort sind, ist es so, dass ich als Kind einfach sehr, sehr oft bei ihnen war und eben gerade auch nach unserem Umzug nach Deutschland waren wir, wenn wir überhaupt dort waren, dann waren wir auf jeden Fall bei meinen Großeltern. Also ich war nach dem Umzug aus der Ukraine dort vor Ort auch gar nicht mehr. Obwohl dieser Ort irgendwie, ich bin da zum ersten Mal die ersten 2 Jahre der Musikschule war ich dort. Ich war dort zum ersten Mal in einem Chor und also ich verbinde mit dem, also es sind sehr viele wichtige Ereignisse dort passiert, aber ich war halt dort wirklich, seitdem ich 10 war, nicht mehr. Ja.
Das heißt, mit 10 Jahren schon nach Deutschland gekommen, dementsprechend auch eingedeutscht schon fast, kann man sagen.
Definitiv, ja, klar.
klar. Wir kommen, oder du hast doch tatsächlich hast du einen Zwischenstopp in Frankfurt gemacht. Ich komme noch mal dazu, da wir ja hier die Frankfurter Nähe oder wir ja in das sogenannte Rhein-Main-Gebiet gehören. Kurzer Stopp oder wie lange warst du in Frankfurt?
Der war gar nicht so kurz und es ist auch, ich würde sagen, wenn ich einen Ort nennen sollte, wo ich mich so am wohlsten fühle, wo ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Ort so ein bisschen meine Heimat ist, dann würde ich fast sagen Frankfurt, weil, also ich war in Frankfurt insgesamt 7 Jahre. Ich habe dort studiert, ich habe dort meinen Mann kennengelernt. Ich hatte so, das waren so ganz, ganz viele wichtige Ereignisse nach der Schulzeit, waren halt eben dort. Ich war das erste Mal dann quasi ohne Eltern. Ich war das erste Mal, also gerade so die ersten Jahre an der Musikhochschule waren natürlich auch super prägend und super wichtig. Und irgendwie das erste Mal das tun, was ich will, mich das erste Mal irgendwie auf so vielen Ebenen so ausleben, wie ich es eben für richtig halte. Und 2017 haben wir auch in FFM geheiratet. Also das heißt, es ist schon ein Ort, der, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann wieder nach FFM ziehen, ich sag mal so, die liegt bei fast 100%.
Aha, da wird sich Frankfurt natürlich freuen, wenn es dann
Ich hoffe.
eine weitere bekannte Person wieder zurück nach Frankfurt verschlägt. Und natürlich, klar, da ist ja wahrscheinlich auch Familie von deinem Mann so in der Nähe und da liegt es natürlich auf der Hand. Also von daher, wir freuen uns, wenn du natürlich in unsere Nähe kommst. Jetzt bist du natürlich gerade auch in den letzten, sag ich jetzt mal, 2 Jahren sehr stark in deinen Beruf eingebunden. Bleibt dir ein bisschen Zeit für Hobbys?
Ich meine, da ja mein Beruf ja auch mein Hobby ist oder irgendwie ein Hobby war, bis es dann zum Beruf wurde, gibt es da ehrlich gesagt gar nicht so viel. Es ist dann eher so die Zeit mit meinem näheren Umfeld, mit meinem Mann, mit unserem Hund, den wir jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei uns haben. Und ich gehe aber super gerne ins Kino. Das ist etwas, was mich da irgendwie nochmal so ein bisschen rausholt. Ja, ich würde sagen, das ist, also Hobbys, da gibt es wirklich gar nicht so viel. Ich habe früher sehr viel gezeichnet, das tue ich jetzt aber auch nicht mehr, weil die Zeit einfach fehlt,
Zeit.
aber es könnte eventuell mal wieder sein. Aber wenn ich was so für mich tun will, dann ist es wahrscheinlich so Sauna und Kino. Das sind so meine zwei Dinge, die ich gut finde.
Liebesleben hast du uns ja schon verraten. Du bist verheiratet und ihr habt ein kleines Hundebaby
Der
letztendlich
ist kein
adoptiert.
Baby mehr, der wird jetzt dieses Jahr 2. Also, das
Also
heißt ja.
ein Hunde Jugendlichen
Genau.
und der in seinen Pflegejahren wahrscheinlich steckt. Und ja, wie beschreibst du dich selber? Wie würdest du dich oder wie beschreibst du dich selber, ja?
Da geht es natürlich auch so an guten Tagen oder an nicht so guten Tagen. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Würde ich sagen, ich würde sagen, sehr gefühlvoll, kreativ, eigentlich auch relativ witzig, würde ich sagen. Ja, aber in erster Linie gefühlvoll. Das okay. ist, glaube ich, so das erste Ding, was über allem steht.
Was man auch in jedem Song letztendlich irgendwie dann doch verspürt. Was glaubst du, wie deine Besties dich so beschreiben? Die werden ja nicht als gefühlvoll vielleicht auch, aber mit Sicherheit.
Eventuell auch. Ich hoffe, dass sie mich schreiben würden als einen guten Zuhörer, was ich doch durchaus sein kann, denke ich. Vielleicht auch witzig, hoffe ich zumindest mal, vielleicht auch anstrengend, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das wären so die ersten Dinge, die mir so in den Kopf kommen.
Okay. Bist du immer so der witzige und der gute Laune-Mensch, der auch einfach ziemlich schnell die Leute animieren möchte, irgendwas zu machen und
Naja, sowohl als auch. Ich kann so, aber ich kann auch ganz anders, aber so viele Extreme, ich sag mal so viele
okay.
Gefühle, Hochs und Tiefs und wenig so da.
Die komplette Bandbreite. Okay, kommen wir kurz zu deinem Coming Out. Jetzt hast du natürlich mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen, was es wahrscheinlich auch dann vereinfacht hat. Aber kannst du dich noch erinnern, wann das war und wie so die Reaktionen waren?
Naja, mein Coming Out hatte ich, glaube ich, so mit 18. Genau, ich glaube, ich war 18. Ich hatte das zu dem Zeitpunkt, also es war kurz bevor ich dann nach FFM gezogen bin. Mhm. Es war so, dass ich das noch gar nicht vorhatte, meinen Eltern zu erzählen. Also es war für mich schon relativ klar oder schon ziemlich klar. Und ich hatte mich dann in einen Mitmusiker vom Jugendorchester total verknallt. Das ist wirklich die erste große Liebe. Oh mein Gott, ich kann ohne ihn nicht atmen. So. Und es lief nicht sehr gut. Und er war am Ende auch zu mir, ich sag mal so, nicht so nett. Und ich sag mal so, wenn er rief, war ich da. Und ab und zu war ich halt da. Und dann hat er sich aber umentschieden. Und also es war... Ich sag mal so, wir haben das Spielchen ein paar Monate lang so hin und her gespielt und ich kam dann an irgendeinem Tag dann völlig übermüdet und die ganze Nacht geheult, kam ich wieder heim und gerade öffnet meine Mutter mir die Tür und sie sagt sofort, was ist los? Ich so, ja, nix, alles gut, bin ein bisschen müde, bla bla. Das hat sie so oft gesagt, bis ich ihr dann von ihm erzählt habe. Und ich muss sagen, obwohl meine Eltern ja Spätaussiedler sind, natürlich war es für sie nicht von Anfang an so easy, aber die waren da mega vorbildlich und haben sich da gerade zum Thema LGBTIQ haben sie sich sehr schnell gebildet. Sie haben sich informiert und ich würde sagen, spätestens nach einem Jahr hat sich das Ganze schon ziemlich entspannt und spätestens dann, als sie meinen Mann kennengelernt haben, war das immer weniger ein Problem und bis es dann überhaupt gar kein Problem war. Und der Höhepunkt davon war halt irgendwie auch so ein bisschen nach unserer Hochzeit hat mir meine Mutter am nächsten Tag gesagt, ja, ich weiß, es war nicht immer einfach, aber als ich euch da zwei sah, konnte ich neben dir niemand anderen vorstellen. Und ich meine, das ist doch die pure Akzeptanz.
Auf jeden Fall, wenn die Eltern verstanden haben, dass sie einen weiteren Sohn dazu gewonnen haben. Wir hören von dir Last One. Magst du 3-4 Worte dazu sagen, zu dem Song?
Ja, in dem Song geht es darum, dass man die queere Liebe einfach, naja, es geht um die Vielfalt der Liebe, es geht um die Höhen und Tiefen auf der Suche nach dieser. Und mir war es aber auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass auch ich in diesem Song ganz deutlich ich singe von dem Weg von mir, bis ich quasi die große Liebe gefunden habe und spreche eben von meinen Erfahrungen und spreche aber auch ganz eindeutig von Typen. Also es geht da nicht irgendwie um so ein undefiniertes Irgendwas, sondern es geht ganz klar darum, dieser Song ist gay. So. Oh.
Okay, den hören wir uns jetzt an. Last One und We Belong Together. Auch so eine ein Persönchen mit so einer weichen Stimme, die mich ein bisschen an deine erinnert, die ja auch so sanft und dann doch immer so, Ja, und Herzschmerz schon übermittelt. Also ich stell dich gerade auf eine...
Das war gerade der Höhepunkt dieses...
Ich stell dich auf eine Höhe mit Mariah Carey, alles klar. Nein, aber ja, auch eine Person, die einfach... Ja, es ist einfach so, diese Stimme zieht dich meistens in... Also fast bei allen Liedern mit in den Bann. Und ich glaube, auch jeder Song von ihr ist irgendwie ein Nummer-1-Hit geworden. Und,
ich sehe da sehr, sehr viele.
Ja,
sehr, sehr viele.
Auf jeden Fall. Also... wenn wir jetzt mal die Entwicklung von Maxim, von dem kleinen Lümmel, der vielleicht ab und zu mal doch recht frech war, jetzt zu MKSM uns anschauen. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, ist da die Zeit in der Ukraine eher so ein bisschen mehr verblasst als jetzt so die restliche Zeit, die du dann in Deutschland verbracht hast? Oder
ich meine schon, ja, klar. Also ich kann mich zwar natürlich an die ersten Schuljahre, also ich bin die ersten 2,5 Jahre noch dort in die Schule gegangen und ich kann mich natürlich noch daran erinnern, kann mich auch natürlich so ein bisschen an die Kindergartenzeit erinnern, aber ist natürlich bei weitem nicht mehr so präsent wie dann die Zeit hier. Mhm. Und deswegen, ja, genau, also das ist auf jeden Fall deutlich präsenter, obwohl ich da ja auch schon, also ich hatte da auch schon meinen ersten Geigenunterricht, das erste Mal im Chor gesungen, also quasi viele Dinge, die ich dann hier quasi deutlich intensiver noch fortgeführt habe, fingen halt dort an, deswegen war halt diese Zeit definitiv für mich auch sehr, sehr wichtig, ja.
Ja, ja. So die erste Zeit auch in der Schule und kannst du dich da noch mit in Richtung, wie du dich so, ich sag jetzt mal, warst du eher so der Freche und hast dann oft mal was angestellt oder bist du halt doch schon...
Null.
Null?
Ich war so, wirklich bis ich so, keine Ahnung, 13, 14 war ich das Vorzeigekind überhaupt. Super Noten, sehr gut. Also wirklich überall, also quasi in allem, was ich irgendwie so gemacht habe, war schon auch mein Anspruch, irgendwie sehr, sehr gut zu sein und irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, zu sehr regelkonform, aber wenn ich auf etwas Bock gehabt habe, dann habe ich das eigentlich schon als Kind so gewissenhaft wie möglich versucht durchzuziehen. Das mit der Schule hat sich dann mit 13, 14 dann doch nochmal so ein bisschen geändert, aber auch dann war ich immer noch ganz, ganz gut.
Okay.
Aber ja, ich war als Kind auf jeden Fall relativ brav und ja, so ein bisschen so ein Vorzeigekind.
Okay. Du sagtest ja gerade schon, so den ersten Geigenunterricht hattest du in der Ukraine gehabt, das heißt in den ersten 2 Klassen, also doch schon auch sehr jung. Hast du, oder wann war denn bei dir so, wo du sagtest, ich möchte irgendwas mit Musik machen? War das so?
Ich meine, dass ich an die Musikschule gegangen bin, das war jetzt nicht komplett irgendwie nur mein Wunsch, aber ich hatte in der Kita, ich weiß jetzt nicht, wie das heutzutage in Deutschland ist, aber in der Ukraine, in der Kita gibt es auch schon ganz klaren Musikunterricht auch. Schön. Und wir hatten da auch ein Chor und das habe ich immer geliebt, das habe ich immer total geliebt und unsere Musiklehrerin, die hat dann mit meinen Eltern gegen Ende der Kita-Zeit gesprochen, dass sie sich das sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sie uns das empfehlen würde und gerade weil mein Gehör so gut ist, wäre ja die Geige doch erstmal was sehr, sehr Gutes. Und ich fand die Idee gut. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, bis ich so wirklich die Liebe zu ihr entwickelt habe, bis ich also wirklich auch von mir aus irgendwie gerne geübt habe und dafür auch wirklich was getan habe. Aber ich fand es eigentlich von Anfang an ganz gut. Also ich fühlte mich schon in diese Musikschule Ambiente irgendwie schon auf jeden Fall sehr wohl, ja.
Okay, weil Geige ist ja doch schon eher, sag ich mal, ein Instrument, was nicht jedes Kind gleich sich schnappen würde.
Wobei, das Kind von sich aus bestimmt nicht.
Ja, eher. Genau.
Das ist klar, aber man muss sagen, dass gerade, ich würde jetzt mal das Ganze beschränken auf gerade Klavier, Cello, Geige, Gitarre. Das sind ja die Instrumente, die man wirklich, die hat man an jeder Musikschule ganz sicher. Und gerade wir haben in einem relativ kleinen Ort gewohnt, dort gab es auch keine riesen Auswahl. Also, und das fanden wir irgendwie ganz gut. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie wirklich diese Entscheidung kam, dass ich das dann wirklich tue, dass ich das dann durchziehen will. Aber ich fand gerade im ersten Jahr meine Geigendozentin damals, ich fand sie ganz, ganz toll. Und ich glaube, sie war auch, obwohl jetzt vielleicht von dem, was ich da jetzt gelernt habe, weil ein Jahr ist jetzt in dieser ganzen Zeit natürlich nicht viel,
ja.
Aber sie war, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass ich dann eine Bindung zu dem Instrument irgendwie entwickelt habe, weil sie eben, ich kann mich zwar an ihr Gesicht kaum noch erinnern, aber ich kann mich erinnern, sie war so eine ganz warme, die war so ganz nett und ich habe mich bei ihr total wohl gefühlt und sie war auch ziemlich gut und das war ganz üblich, dass dann die guten DozentInnen aus diesem Ort irgendwann wegziehen und das ist dann nach einem Jahr auch passiert.
Ja. Okay, schade. Du hast dann Musik studiert, war da auch die Geige nochmal mit im Spiel?
Ja, klar. Ich habe Geige und Popgesang studiert in FFM an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Genau. Und habe meinen Abschluss 2016 gemacht, genau.
Okay, also Frankfurt hat tatsächlich einen neuen Star kreiert sozusagen.
Weiß ich nicht, aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, eine sehr wichtige Zeit und ja, eine Zeit, die mich auf jeden Fall gerade in diesen Anfangsversuchen so mit eigenen Songideen und wie will ich denn überhaupt den Gesang mit der Geige verbinden und wie und ob und genau, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Zeit, wo sehr viele Dinge sich angefangen haben zu entwickeln, ja, definitiv.
Die Zeit in Deutschland ab deinem 10. Lebensjahr, wie hast du das oder wie erinnerst du dich an die Zeit so zurück, wo ihr hergekommen seid? Hattest du da Probleme gehabt, dich einzuleben oder überhaupt an die Familie? Oder sagst du, es war eigentlich kein Problem, ich habe hier schnell einen Anschluss?
Mich als Kind war es eigentlich recht easy. Also ich habe, wir konnten zwar alle bei der Einreise kein Deutsch, bis auf so guten Abend, guten Tag. Aber für mich war gerade, weil ich dann auch ziemlich schnell an eine Musikschule kam und also mir war dieser Anschluss halt auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und das habe ich auch, also für mich war das sich einleben hier in Deutschland eigentlich gar nicht schwer. Ich fand es gerade am Anfang war ich so absolut fasziniert von, gerade von sowas wie, wenn im Kinderfernsehen eine Werbung von irgendeinem Spiel kommt, dann weiß man, wenn man in ein Geschäft geht, dann gibt es das dort. Und es okay. war bei uns halt damals Nullsum. Wir haben zwar die gleiche Werbung gesehen, aber das gab es dann nur in Kiew oder sowas und da kann man auch nicht immer hin. Und das war für mich hier, also gerade so, dass man im Fernsehen gesehen hat, in jedem siebten Ü-Ei gibt es das und das und man geht ins Geschäft und weiß, dass in diesem siebten, also in diesem Ü-Ei jetzt gerade, könnte es sowas geben. Bei uns war es so, es gab dann irgendwas vielleicht vom Vorjahr oder von vor zwei Jahren, ob Verstehe. Das alles noch so gut war, keine Ahnung. Aber das fand ich unfassbar, so gerade, das fand ich so, so, so cool und ich fühlte mich eigentlich hier als Kind eigentlich ziemlich schnell wohl, habe Anschluss gefunden durch Jugendorchester und dann war es wahrscheinlich ganz gut, ja.
Sehr schön. Den nächsten Song, den wir von dir vorstellen, ist 2021, den hast du zusammen mit Jaco gemacht. Kurze Geschichte dazu?
Kurze Geschichte dazu. Wir haben den ja vor zwei Jahren, wie der Song natürlich schon im Titel dann auch heißt, veröffentlicht und es ging da genau um diese Corona-Zeit, wo man eben viel alleine war, wo man sehr viel Zeit hatte mit sich selbst, sehr viel Zeit hatte, um nachzudenken, Dinge zu zerdenken, irgendwie, also es geht um sehr viel Einsamkeit und die Hoffnung, dass es irgendwann doch irgendwie wieder vorbeigeht.
Sehr schön, dann hören wir uns das doch gleich mal an. Ja, Troye Sivan und Bloom. Ja, wir haben nochmal den alten rausgepackt, nicht das neueste. Aber wir haben uns gerade schon nochmal eingehend über das tolle Cover unterhalten. Was man natürlich ja wirklich.
Chef's Kiss auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja.
Sehr gut. Musik. Ich habe ja die Sendung genannt, Musik ist mein Sprachrohr. Zum einen, weil du mit deiner Musik einfach sehr viel Input gibst, tatsächlich. Der eben auch was bewirken soll. Und ja, und den Rest besprechen wir nachher. Mich würde interessieren, so dein Musikstil. Du bewegst dich ja so und hast ja auch so ein kleines, sage ich mal, so eine kleine Bandbreite, in der du dich bewegst, und wo man so das Gefühl hat, du hast dich gefunden in diesem Stil. Ist das etwas, was du dir schon von vornherein vorgenommen hast, oder war das etwas, was ich, wo du das hast, eigentlich wäre ich ja lieber in die Richtung gegangen, aber die liegt mir jetzt vielleicht besser oder vermarktet sich besser.
Nee, also ich muss ganz klar sagen, dass ich von Jahr zu Jahr und gerade in den letzten 2 Jahren immer mehr so das Gefühl habe, dass ich als Künstler zu mir finde. Ich will noch nicht sagen, zu mir gefunden habe, weil ich finde, das ist ein Prozess, der eigentlich nie zu Ende geht. Und wenn ich jetzt sagen würde schon, ich habe mich da jetzt komplett gefunden, dann wäre es erstens mega langweilig. Und ich finde, es ist auch immer so ein bisschen der Tod für die Kunst irgendwie. Sobald man irgendwie sagt, so, das ist jetzt mein Ding. Ich meine, klar, man sollte schon wissen, was man kann, was man nicht kann. Aber ich finde auf jeden Fall, dass sich gerade in den letzten 2 Jahren, ja, wird das Ganze für mich nochmal ehrlicher. Es wird weniger, also ich liebe Popmusik. Ich liebe auch aktuelle Popmusik. Ich habe gar nicht diesen Anspruch an mich, irgendwie das Rad komplett neu zu erfinden. Mhm. Aber ich will quasi das Rad, was jetzt quasi da ist, so individualisieren, dass man sich auf der einen Seite damit wohlfühlen kann, dass man damit natürlich auch recht viele HörerInnen auch irgendwie abholen kann, aber trotzdem ganz klar dabei ich sein und eben, ja, dass dieser individuelle Anspruch von den Geschichten, von der Art, wie meine Texte sind, von der Art, wie ich die Songs aufbaue, wie die produziert sind, dass das auf jeden Fall auch immer so eine Maximnote hat. Mhm. Aber versuche natürlich auch, so gut ich kann, mit der Zeit zu gehen, um da wirklich so, ja, so wie man es sagt, irgendwie am Zahn der Zeit irgendwie so ein bisschen zu bleiben.
Ja. Gibt es einen Musikstil, wo du sagst, da würdest du dich gerne mal dran probieren?
Ich würde sagen, nicht unbedingt Musikstil, aber ich, noch nicht jetzt, aber ich könnte mir auf jeden Fall mal vorstellen, auch die deutsche und die englische Sprache miteinander zu verbinden in irgendeiner Form. Da gibt es gerade auch so ein paar KünstlerInnen, die ich sehr, sehr gut finde, die das auch wirklich so, naja, nicht unbedingt 50-50 haben, aber wo das wirklich total vermischt ist, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Jetzt musikrichtungstechnisch fände ich mal, also es wäre jetzt keine andere Musikrichtung, aber wenn ich irgendwann die Bekanntheit haben sollte, dass ich auch mal so ein Akustik-Album eventuell haben kann, das würde ich natürlich lieben. Das wäre etwas, was ich auf jeden, also ich werde das tun, ganz klar. Und ein ganzes Album begleitet vom Orchester. Und da so ein kleinen Vorgeschmack, wie sowas sich anhören würde, könnte, wird, bekommt ihr auf jeden Fall noch dieses Jahr, ich sag schon mal im Dezember. Und wir haben einen Song, der auf der aktuellen EP ist, mit dem ältesten LGBTIQ+-Orchester Deutschlands aufgenommen. Und diese Info erzähle ich gerade zum allerersten Mal. Mehr werde ich dazu jetzt noch nicht sagen.
Sehr schön,
Steve. Und es wird sehr schön, das kann ich dir auch sagen. Es war wirklich ganz, ganz, ganz super cool, mit denen das Ganze zu machen.
Ja. Sehr schön. Und ich glaube, ich muss dann den HR nochmal anschreiben, dass sie dich doch mal zum Music Discovery Project einladen. Weil das...
Ne? So etwas gibt es da. Dann sollten wir uns auf jeden Fall mal darüber unterhalten.
Auf jeden Fall. Genau, ich glaube, da könnte ich mich natürlich ganz gut vorstellen, vor allen Dingen dann auch mit der Geige, weil mit dem HF-Symphonieorchester zusammen deine Songs zu spielen, ich glaube, ja, kann ich
Das
mir.
klingt für mich ziemlich gut, muss ich sagen.
Wunderbar. Also ich werde da mal eine E-Mail schreiben. Maxim, deine Vocals, wie ich schon sagte, du arbeitest mit den Texten, du möchtest mit deinen Texten auch Dinge bewegen und Dinge ansprechen, die vielleicht für andere KünstlerInnen eher unangenehm sind oder vielleicht die sie sich nicht oder wo sie nicht rangehen. Wie gehst du da vor, wenn du deine Songs schreibst und
Gerade jetzt dieses Jahr, aber auch schon ziemlich, also auch schon ziemlich gut im Jahr davor, da war es mir einfach sehr, sehr wichtig und es wird mir immer wichtiger, dass ich einfach so ein bisschen der Künstler bin, den ich mir irgendwie als 14-Jähriger gewünscht hätte. Und ich will, meine Songtexte müssen nicht allzu politisch sein, aber dadurch, dass ich einfach schon echte Geschichten erzähle von mir, eventuell von jemandem aus meinem Umfeld und eben auch LGBTIQ+ Themen anspreche und zwar auch deutlich, nicht dann die ganze Zeit nur von dem You spreche oder dass man dann in so vielen Bildern spricht, so dass es über alles sein könnte. Klar ist sowas auch mal total gut, aber mir ist auf jeden Fall wichtig, auch Songs zu haben, die unmissverständlich für, also unter anderem natürlich auch für ein LGBTIQ+ Publikum sind, die. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, dass Songs von mir meine Zuhörenden zum Coming Out animiert hat. Mir hat vor kurzem jemand geschrieben, dass sich die Person dieses Jahr getraut hat, in der Schule sich als nicht binär zu outen und auf dem Weg zur Schule, damit der Mut bloß nicht weggeht, hat sie meine Songs sich die ganze Zeit durchgehört. Und ich meine, es ist so schön. Natürlich, das macht mich natürlich auch dann super, super happy.
Ja. Die Songs, die du vor einiger Zeit geschrieben hast und mit denen du gearbeitet hast, die hast du dann auch an Peter Plate geschickt und dem hat das Ganze wohl doch sehr gut gefallen, weil er dich unter Vertrag genommen hat.
Genau, ich arbeite seit 2022 mit Milchmusik. Als wir die Demos für meine EP Feelings of a Misfit quasi so vorproduziert haben, dass sie auf jeden Fall schon mal vorzeigbar waren, war es für mich ganz klar, die erste Adresse, an die ich das schicken werde, wird Milchmusik sein. Und ich hatte schon vorher zu Peter so ein bisschen Kontakt, aber wirklich nur minimal und er hat mir auf jeden Fall versprochen, dass er sich das Ganze anhört und um das Ganze abzukürzen, einen Monat später haben wir uns alle zu einem Mittagessen getroffen und dann haben wir entschieden, ja, dass ich zumindest mal meine nächsten beiden EPs, da hatten wir es erst nur für eine EP entschieden und dieses Jahr dann jetzt noch für eine, dass ich sie über ihre Plattenfirma veröffentlichen kann.
Sehr cool, wenn man dann auch mit so einer Kultfigur wie Peter Plate dann auch
Absolut.
zusammenarbeiten kann
Und
und
das war mir davor auch ehrlich gesagt, natürlich kannte ich ihn und mir war bewusst, also zumindest mal zum Teil bewusst, wie wichtig er für insgesamt für die Popmusik in Deutschland war und ist, aber vor allem auch, wie wichtig Rosenstolz für
unbedingt.
alle LGBTIQ+ immer noch sind. Also was für Ikonen das einfach sind und wie mutig das war, was sie zu dieser Zeit gemacht haben. Und das war mir irgendwie bewusst, aber als ich dann die Reaktion auch aus meinem Umfeld mitgekriegt habe, dass ich jetzt mit ihm arbeite, die waren, also das war das so, ja, da habe ich nochmal gemerkt, für wie viele Menschen Rosenstolz so, so, so wichtig immer noch sind.
Auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen. Und ne, wir hören nachher auch einen Song von denen. Denn so ein bisschen zu deinen Vorbildern kommen zu eines der Vorbilder oder die deine Musik ein bisschen beeinflussen. Kommt jetzt gleich. Davor kommt aber nochmal Tracks in Minor von dir. Einen Satz hast du, bevor wir jetzt mal loslegen.
Das ist der Song, den ich am, ich würde sagen, das ist mein Lieblingssong, wenn es um die Bühne geht. Ich liebe den.
Okay, den hört Sam Smith mit Ed Sheeran. Und ich sagte schon vorhin, Sam Smith ist so eine, sage ich vor, ist es eher ein Vorbild oder ist es jemand, der dich beeinflusst oder beides?
Ich würde sagen, beides vielleicht. Also ich würde sagen, eher Vorbild einfach so insgesamt als Künstler, dass er. Ich finde gerade im letzten Jahr und auch dieses Jahr, dass er einfach so, ja, einfach trotz der auch vielen Reaktionen, die ja wirklich nicht positiv waren, die ja wirklich so, ja, wir würden uns wünschen, dass er wieder im Anzug seine schönen Songs singt. Ja, das ist auch schön, aber ich liebe es, was er gerade für die Community getan hat, was er tut, was er auch in der ganzen Body-Image-Geschichte, was er da für ein Vorbild ist. Und deswegen, der, ich finde, der ist eigentlich ein Vorbild für uns alle. Ich finde ihn ganz.
Auf alle Fälle, weil ja, er repräsentiert sehr viel und ich meine, ja, ich sag mal, die erste non-binäre Person mit einer Transperson, ja, also sorry, also diesen Erfolg, den, ja, das ist schon krass, was
Ja,
da
es ist halt
passiert ist.
eben auch so viel. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele in seinem Umfeld auch vor diesen Entscheidungen quasi so mutig zu sein, ihm abgeraten
Auf
haben.
alle
Und da
Fälle.
bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dass er das aber durchgezogen hat und wie er es durchgezogen hat. Und so ohne, also so gefühlt kompromisslos. Und das war seine Vision oder die von ihm und seinem Team. Und es wurde einfach durchgezogen und wie gut es durchgezogen wurde und wie erfolgreich es durchgezogen wurde. Und ich
So
finde.
krass. Ich hatte dir von der erzählt. Ich war auf dem Konzert und ich krieg jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie dieses Konzept und ja, also Body Positivity und alles
Das,
mit drin.
all das, ja,
Mega.
all das, ja.
Du läufst jetzt noch nicht im Korsett auf der Bühne rum, aber du bist natürlich auch sehr präsent auf der Bühne. Du hast deine Geige dabei. Die CSD-Tour dieses Jahr hatte ich sogar bis nach England und nach Italien geführt. Erzähl doch so mal ein bisschen, was ist dir dieses Jahr so widerfahren auf dieser CSD-Tour?
Ja, also es ist natürlich erstmal für mich schon immer ein Ziel gewesen, dass ich eben so viele Gigs und Auftritte habe und Konzerte spielen kann, eben mit meiner eigenen Musik, dass ich quasi auch da so ein bisschen kompromisslos, es werden keine Songs gecovert, es sei denn, die haben wirklich was im Programm zu suchen und die haben wirklich was mit mir zu tun. Also quasi, dass ich mit meiner eigenen Geschichte, mit meiner eigenen Musik auf so vielen Bühnen sein darf, ist natürlich ganz, ganz, also ist total cool. Und dieses Jahr hatte ich, also ich hatte viele super schöne Erlebnisse. Eins der, ich würde sagen, der spannendsten Auftritte dieses Jahr war wahrscheinlich die Gemeinsam Bund Gala im Theater des Westens. Da wurde ich nämlich, also unter anderem ich, auch vom Landespolizeiorchester begleitet.
Krass.
Und das war wunderschön und es war halt auch vor allem, also ich meine, diese Bühne ist halt natürlich auch ein Traum und ich weiß halt auch so ganz klar, ich war an diesem Tag so dankbar dafür, weil ich einfach wusste, als Popkünstler, Künstlerin, kommst du eigentlich auf diese Bühne nicht unbedingt? Das ist einfach eher fast eine reine Theaterbühne. Oder du bist halt wirklich ein mega erfolgreicher Pop-Act, der da irgendwie so einen besonderen Abend hat oder sowas. Und ich dachte, eigentlich bin ich in, also quasi Bekanntheitsgrad technisch noch nicht so weit, dass ich das tun dürfte, aber ich bin da. Und es war so besonders und so schön. Und aber ich war an diesem Tag irgendwie so dieser gefühlt erfolgreiche Künstler, aber gleichzeitig auch der 11-jährige kleine Junge, weil Lucy von den No Angels war auch eine von den Acts. Und für mich war das natürlich fast noch cooler, weil ich dachte, ich stand mit ihr auf der gleichen Bühne und wir haben sogar ins gleiche Mikro gesungen. Und das ist natürlich, das war natürlich total cool für mich. Und auch insgesamt, was an dieser Tour dieses Jahr so schön war, dass der Song Loving Myself so sich durch die ganze Tour so durchgezogen hat. Und auch gerade dieser Song, der hat für mich dieses Jahr so, ja, so viele Türen geöffnet. Und ich würde sagen, unter anderem Loving Myself hat dafür gesorgt, dass ich wahrscheinlich der meistgebuchte CSD-Act Deutschlands bin. Und ja, deswegen bin ich einfach auch dankbar, dass uns ja im Dezember 22 dieser Song einfiel.
hast du eine Zahl? Weißt du, hast du gezählt, wie viele CSDs es waren dieses Jahr?
Ja, keine Ahnung. Also es waren, ich glaube, also es waren jetzt, wenn es so reine CSDs sind, waren es so, glaube ich, an die 25 oder sowas. Aber insgesamt queere Veranstaltungen, insgesamt, glaube ich, so an die 35, 40. Und auch wirklich fast alle, so dass ich mir denke, ich komme super gerne wieder. Es war wirklich schön und ja.
Ja, ich habe da ja auch noch sowas im Hinterkopf. Aber okay. Ja. Dieser ist auch auf dich aufmerksam geworden und hat eine ganz tolle Beschreibung für dich ins Netz gesetzt. Sind die dann nochmal auf dich zugekommen oder erzähl nochmal, wie?
Die hatten 2022, also ich glaube so in der Zeit zwischen Mai und August, haben sie in ihrer Discover-Reihe haben sie ein paar NewcomerInnen vorgestellt und ich muss sagen, die kamen gar nicht auf mich zu. Ich habe gesehen, dass es das gibt und habe dann eine E-Mail dahin geschickt und das hat sie überzeugt. Und dann haben wir diese Discover-Reihe, also das Interview und auch diese exklusive Performance für dieser, da haben wir das gemacht und als Caption dazu haben sie geschrieben, einer der interessantesten NewcomerInnen in Deutschland und das fand ich natürlich sehr, sehr schön und gerade heutzutage ist insgesamt Streaming natürlich super, super wichtig und wenn man da und da irgendwie sich da durchzuschlagen, irgendwie, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, das ist so schwierig, das ist wirklich so, so schwer und immer wenn da aber doch was passiert, man weiß einfach, wie viel Arbeit es war und wie viel, ja, wie besonders das auch ist, dass sowas dann auch mal so ein bisschen Anerkennung kommt.
Einfach, dass man auch in dieser Masse, die dann durchaus wöchentlich auf die Plattform kommt, nicht untergeht.
Das sind ja Zahlen an Songs, die wöchentlich veröffentlicht sind. Das ist alles unfassbar. Also, ja.
Du warst auch im Fernsehen zu sehen. Es gab, ich glaube, 3 oder 4 Dokumentationen. Unter anderem jetzt für uns Hessen natürlich wieder sehr interessant bei Queertopia, wo du auch parallel praktisch auch zu dem Thema Russland auch gezeigt wurdest. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man von einem TV-Sender angesprochen wird und zu sagen, hey, wir wollen kurz einen Bericht über dich machen?
Ja. Ich muss sagen, als gerade die Anfrage kam, also wenn sowas kommt wie so eine Anfrage von ARD Brisant oder ich war im RBB, das ist natürlich auch so mega cool irgendwie, aber das macht noch irgendwie mehr Sinn, wo ich mir denke, okay, gut, ja, ich veröffentliche jetzt auch was, das macht ja alles. Aber als die Anfrage für die Doku kam, war erstmal, ich wusste, von wem die Doku ist und ich hatte von ihm davor was gesehen und dachte, das ist erstmal voll gut. Und wieso kommen sie denn auf mich? Also es war die ganze Zeit wirklich, bis zu dem Tag, wo wir das Ganze gefilmt haben, dachte ich erstmal, ach, irgendwas wird doch da bestimmt schief gehen und sie kommen doch nicht. Irgendwas wird da. Und es war für mich einfach, ich war sehr stolz, irgendwie ein Teil dieser Doku zu sein, weil was ich an der so schön finde, die war ja sechsteilig oder fünfteilig, nicht ganz sicher, dass insgesamt die queere Welt von so vielen unterschiedlichen Standpunkten gezeigt wurde, erklärt wurde, dass da, ich fand wirklich, dass diese Doku, die stand für Vielfalt und das fand ich schon mal sehr, sehr gut und ich glaube wirklich, die war auch gerade für jemanden, der überhaupt sich gar nicht auskennt, super informativ auch. Für mich war es natürlich schon auch sehr schwer, über meine alte Heimat zu sprechen, weil ich muss einfach immer wieder, ich würde so gerne in jedem Interview, das ich über Russland gebe, erzählen, das entwickelt sich alles sehr gut und das wird alles bald sehr gut. Ich würde das so gerne so sagen, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Gerade politisch ist es ja rückwärts gewandt ohne Ende. Also es ist wirklich so ein bisschen kein Ende in Sicht und es wird gefühlt, nicht nur gefühlt, es ist ganz klar auf Papier wird es immer schlimmer und schlimmer und deswegen dazu sich so zu äußern, weil ich, wie gesagt, ich würde gerne sowas erzählen, wie es ist aber eigentlich anders und es ist nicht anders. Ich weiß durch meine Oma und meinen Opa und durch ihr Umfeld, dass es auf jeden Fall tolle Menschen gibt, die offen sind dort. Na klar gibt es die. Und ich ziehe absolut den Hut vor jedem Aktivisten, jeder Aktivistin, die in Russland dafür kämpft. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und deswegen, ja, aber es war natürlich mir eine Ehre, ein Teil von dieser Doku zu sein, ja.
Sind immer noch zu sehen in der ARD-Mediathek, Queertopia, beziehungsweise auch bei der HR-Mediathek. Wir kommen zum nächsten Song, Loving Myself. Wir haben ein Thema, was wir gleich ansprechen, der Tag des Stotterns, da bist du auch dieses Jahr aufgetreten. Und du hast, ich habe dich ja gefragt, zu welchem Block sollen wir welchen Song, und du hast Loving Myself, der dann auch so ein bisschen dann letztendlich mit dem Thema verknüpft ist. Und da kommen wir gleich zu. Und hier kommt der Song, der dich dieses Jahr so ein bisschen gepusht hat. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark gepusht hat. Der Herzschmerzsong schlechthin. Rosenstolz mit Liebe ist alles. Und ich glaube, der Song oder viele Menschen haben eine Geschichte zu dem Song und verbinden sehr viel damit. Und und Peter Plath war natürlich dabei. Den mussten wir ja irgendwie mit reinpacken. Und der Song ist einfach so mega. Maxim, wir haben gerade schon ganz kurz angetriggert das Thema Tag des Stotterns. Und der Song dazu wird natürlich erst danach kommen, aber Loving Myself war für mich so auch so eine kleine Überleitung tatsächlich, weil das Thema natürlich auch da irgendwo mit reingehört. Es ist natürlich nicht so ganz von ohne, dass du auf dem Tag des Stotterns aufgetreten bist, denn das hat natürlich auch einen persönlichen Hintergrund.
Ja, und zwar ist es so, dass ich seit meinem vierten Lebensjahr gestottert habe und dass ich mich jetzt immer noch als stotternder Mensch bezeichnen würde. Es ist natürlich jetzt was völlig, völlig anderes. Ich habe seit zwei, drei Jahren und vielleicht sogar wirklich erst seit zwei Jahren so den Weg zu meiner Sprache irgendwie wiedergefunden, den ich zwischendurch als Teenie schon mal, da lief es schon ganz gut, aber dann gab es auf jeden Fall ja eine lange, lange Zeit, wo ich von Logopädin zu Logopädin geschickt wurde oder gegangen bin, dann auch später irgendwelche Intensivsprachkurse gemacht habe und war wirklich irgendwie jahrelang total besessen davon, dass ich nur glücklich werden kann, wenn ich fließend spreche und keiner davon auch nur irgendwas mitbekommt, weil es ist halt so, gerade wenn man so ein Perfektionist ist wie ich und irgendwie gerade mit diesem Wunsch nach außen und irgendwie mit dem Wunsch nach Anerkennung, mit dem Wunsch nach schon auch nach Kontakt zu anderen, ist es so, das passt dann einfach nicht und ich habe dann irgendwie gerade so in der Zeit so 2013, 14, 15 wir total gemerkt, oh, ich ziehe mich immer mehr zurück. Nur mit dem Ziel, dass je weniger ich spreche, desto weniger kriegen das die anderen mit.
Okay,
ich habe immer mehr angefangen, Dinge zu umformulieren. Also quasi, ich wollte eigentlich das eine sagen, habe aber gespürt, oh, es wird schwer. Mhm. Also sage ich einfach was anderes. Und man kann natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt da auch Dinge irgendwie umformulieren, aber es führte dann oft einfach dazu, dass ich den Inhalt, den ich eigentlich sagen wollte, gar nicht mehr sagen konnte.
Okay.
Oder nicht mehr gesagt habe, weil es gab einfach Buchstaben und Worte, wo ich davon überzeugt war, die kann ich nicht. Und natürlich, wenn überzeugt ist, dann ging es natürlich auch nicht. Und gerade diese Intensivsprachkurse, die ich 2013, 14 dann gemacht habe, die haben zwar auf der einen Seite gezeigt, wie man auf die Atmung achten kann, wie man darauf achten kann, wie man fließend spricht, haben aber auch, ja, ich finde sogar für mich, da muss natürlich jeder und jede seinen ihren eigenen Weg finden, wie es für sie gut ist. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass für mich diese Kurse sogar das Schlimmste waren, was ich hätte tun können, weil es mich noch viel, viel mehr unter diesen Druck gesetzt hat, dass es ja perfekt geht. Also müsste ich das doch hinkriegen. Im Kurs ging es doch auch. Im Kurs war es aber nicht unser Alltag. Wir waren einfach untereinander. Wir haben nur geübt. Wir haben darauf geachtet, wie wir atmen, wie wir uns angucken, wie wir uns bewegen dabei und so weiter und so fort. Und das mag vielleicht einigen gut helfen. Mich hat es fast zerstört. Ich fand es ganz, ganz furchtbar. Und habe dann eben nach und nach gemerkt, okay, dieser Weg ist es nicht. Ich will mehr darauf achten, ob es mir gut geht, ob die Menschen in meinem Umfeld gut sind zu mir, wie es meiner Psyche geht. Und habe mich einfach viel, viel mehr auf diese Art damit beschäftigt und habe wirklich, auch wenn ich jetzt nicht immer komplett fließend spreche, ist es so, dass ich die absolute Gewissheit habe, das, was ich sagen will, kriege ich auch hin.
Okay.
Punkt. Das war einfach dieser Wunsch nach dem Inhalt und dieser Wunsch nach der Kommunikation, der war einfach so groß, dass ich einfach keinen anderen Weg.
Dein Fokus hat sich somit verändert, anstatt auf die Art, ich muss jetzt hier perfekt sprechen, sondern der Fokus war daraufhin, die Menschen verstehen mich, mir geht's gut damit, so wie ich spreche du hast also mehr akzeptiert, dass es so ist, und es hat dir gut getan. Wie sehr hat es dich in deiner Kindheit belastet? Weil ich glaube, gerade bei Kindern, man sagt ja immer, Kinder können schon gemein sein und
ja, ich meine, klar, ich wundere mich da eigentlich auch selbst, aber ich muss sagen, mir ging es damit eigentlich relativ gut. Ich hatte quasi immer oder fast immer eigentlich Menschen in der Schule um mich rum, die irgendwie gut zu mir gewesen sind, die mich auch vielleicht davor auch ein bisschen beschützt haben. Und sicherlich gab es in den Jahren immer mal wieder so blöde Bemerkungen, aber mir ging es eigentlich ganz gut damit, ja.
Musik war dann ein Hilfsmittel für dich? Weil ich sag mal, wenn du singst, merkt man ja überhaupt nichts.
Das ist klar. Und es ist bei allen so, die auch die Sprechbehinderung haben, ist es so, wenn man singt, ist es natürlich weg. Unter anderem natürlich wegen der Atmung, aber auch deswegen, weil das natürlich etwas ist, was man, man ist nicht in Kommunikation mit irgendjemandem. Natürlich schon auch, aber es ist trotzdem etwas, was man kennt, wo man jetzt nicht in so ein ungewisses Gefühl kommt dann oder deutlich weniger zumindest mal. Und und es war insofern etwas, worauf ich einfach schon immer zählen konnte, dass wenn ich einen Song durchsinge, wenn ich einen Song übe, wenn ich an einem Song arbeite, dass es da dieses Problem oder dass es da diese Einschränkung gar nicht gibt. Und deswegen war das definitiv für mich eine Hilfe, ganz klar.
Du sagst so 2012, 2013 war es sehr schlimm für dich. Ist da auch ein gewisser Druck, der durch die Gesellschaft da ist? Oder vielleicht sagen wir, war auch gerade in der schwulen Community, ich sage, okay, du hast ja auch relativ früh jetzt einen Mann kennengelernt, aber war es trotzdem für dich ein Hindernis oder hat es tatsächlich zu Konflikten geführt dann?
Naja, es hat eher so ein bisschen zu Konflikten geführt, was mein Berufsleben anging, weil gerade in den Anfangsauftritten war es für mich absolut undenkbar, zwischen Songs was zu sagen auf der Bühne. Interviews, also die ersten Interviews waren die Hölle für mich. Also ich meine wirklich nicht so, oh, mir ging es nicht so gut davon. Nein, es war wirklich so, dass ich jedes Mal, Gott sei Dank passierte das damals noch nicht so oft, aber dass ich jedes Mal davor gedacht habe, okay, ich höre auf damit. Ich kriege das psychisch und ich kriege das einfach nicht hin. Und ja, also es war eher da ein Problem. In meinem näheren Umfeld war es eigentlich selten ein Problem, eigentlich sogar ziemlich wenig. Ja.
Beim Daten.
Hat mich ehrlich, also ich meine, ich muss sagen, ich sag mal so, meine wildeste Datingzeit war kurz nachdem ich nach FFM gezogen bin. Und ich muss sagen, dass da meine Sprache und insgesamt so mein Selbstbewusstsein und mein Umgang mit mir selbst, da für eine gewisse kurze Zeit recht entspannt war. Und ich muss sagen,
Okay.
das war mir alles total egal.
Also
Also,
man merkt,
wo.
Frankfurt hat dir einfach nur gut getan. Also, ne?
Frankfurt hat mir, naja, die furchtbarste Zeit war dann immer noch dort, aber egal, es fing erstmal ganz, ganz toll an. Also es gibt auf jeden Fall das Gute überwiegt da definitiv. Und beim Dating war das eigentlich kein, also es hat mich zumindest mal jetzt nicht daran gehindert, auf Dates zu gehen, mich zu verabreden. Es gab natürlich, was ich immer gehasst habe, wenn dann irgendwie sowas kam wie, oh, das ist aber irgendwie auch niedlich. Da dachte ich, also für mich war dann der Abend sofort schon, na, es kam ein bisschen auch auf den Typen an. Wenn er hot genug war, dann war es dann schon auch okay.
Nehmen wir halt
Ob
mal
das
mit.
gut war zu dem Zeitpunkt, aber ich habe das so gemacht. Es gab natürlich immer wieder so Anmerkungen, die natürlich nicht okay waren, aber da dachte ich mir dann auch immer, okay, die wissen gerade auch nicht anders. Es kommt eigentlich aus so einer positiven Absicht oder keine Ahnung, der will eigentlich was
Aber es kommt
Gutes
blöd rüber,
sagen, kommt
ja.
halt bei mir nicht so an.
Ja.
Ja.
Part of me oder handelt sich natürlich auch um dieses Thema und oder gibt es noch was Spezielles zu sagen?
Also in dem Song war es mir einfach sehr, sehr wichtig, dass ich nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger an die rangehe, die Sprechbehinderung haben. Mir geht es darum, dass man da so ein bisschen dass man die Sprache als einen Teil von sich annimmt, aber gleichzeitig gerade das kindliche Ich, weil es fängt bei vielen ungefähr mit 4 an, dass man es einfach in den Arm nimmt und dass man für sich selbst seinem kindlichen Ich sagt, du bist schon okay, genauso wie du bist. Plus eben mir war es wichtig, in den Strophen auch immer wieder solche Merksätze zu sagen, die man auf dem Weg immer wieder gehört hat, die aber so falsch sind und so gut gemeint sind. Sowas wie, atme doch mal kurz durch oder denk doch mal nach, bevor du was sagst. Das sind alles solche Dinge, die einen nur noch mehr unter Druck gesetzt haben. Und das habe ich dieses Jahr gerade, als ich auf dem Bundeskongress gespielt habe, dann auch gemerkt, ja, alle kennen das. Alle, die Sprech Behinderung hatten oder haben, kennen genau das. Und das war so besonders, auch diesen Song, natürlich unter anderem diesen Song dann auch für sie dort zu spielen.
Den hören wir uns jetzt an. Part of Me von Little Mix war das. Ein Song, den du dir auch gewünscht hast.
Ich liebe den so sehr. Das ist wirklich so in der Top 5 ever.
Okay. Wir haben jetzt schon viel über deine Musik gesprochen, über deine Karriere. Kommen wir da noch ein bisschen zurück zu dem privaten Maxim. Wir haben schon drüber gesprochen, verheiratet, ihr habt einen Hund. Wie wird es sich da weiterentwickeln? Habt ihr da schon weitere Pläne? Sind irgendwie Kinder in Planung oder ist jetzt erstmal, wo ihr sagt, ja, beide erstmal Karriere, dann schauen wir mal weiter?
Ich sag mal so, das Thema Kinder ist jetzt nichts, was so super aktuell ist, aber wir haben uns schon darüber auf jeden Fall unterhalten und das ist auf jeden Fall ein Wunsch und das passiert auch bestimmt, noch nicht jetzt. Aber ja, und ich war auch bis vor wenigen Jahren eigentlich auch so, ja, ich möchte ja dann auf jeden Fall ein eigenes Kind, aber jetzt sind wir auf jeden Fall eher so bei dem Thema Adoption, das es gibt so viele Kinder, denen es nicht gut geht. Und ich glaube, das wäre einfach in jedem Sinne echt gut. Ja, aber jetzt ganz klar, erstmal die Verantwortung schon für den Hund war eine Umstellung. Also es war wirklich überraschend. Also der, ich sag mal so, der Kinderwunsch war, bevor wir den Hund hatten, noch ein bisschen akuter. Ich dachte, das passiert dann schon sehr, sehr bald. Und als wir unseren Hund dann abgeholt haben und ich die erste Zeit so mit dem mitbekommen habe, wir lieben den natürlich sehr, der ist ganz, ganz, ganz toll. Aber da haben wir gemerkt, okay, krass, das ist schon eine unglaubliche Umstellung, dass wir jetzt nicht nur Verantwortung füreinander haben, sondern einfach noch für jemanden. Und deswegen üben wir erstmal sehr, sehr gut mit dem Hund, bevor da noch ein Kind kommt. Ja, und eventuell irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein Umzug, aber und durchaus wahrscheinlich nach FFM. Das kann durchaus passieren.
Zurück nach Hessen kann ich da nur sagen. Hier ist es auch einfach schön. Und außerdem sind wir das Bundesland mit den meisten Waldgebieten. Also, ne, also.
Guck mal.
Da ist so viel frische Luft, die es hier in Hessen gibt.
Mega. Ja, wunderbar. So. Entschieden.
Ich auch noch mal ganz kurz darüber gesprochen. Familienbekannte, auch noch in der Ukraine, in Russland. Du warst ja eben auch, oder hast auch bei Queertopia auch zu dem Thema gesprochen. Ja. Du hast auch Imagine gecovert, als das damals anfing. Wie gehst du oder wie gehen Bekannt und deine Familie momentan mit dieser Situation um?
Also es ist so, dass ich eigentlich wenig Kontakt zu meinen, also ich habe noch ein bisschen Verwandtschaft in der Ukraine und ich kriege durch meine Oma in Russland immer mit, ob es ihnen gut geht. Also ich hatte zu denen relativ lange keinen Kontakt mehr, aber ich kriege das durch sie mit. Also weil es ist schon ein bisschen weiter entfernte Verwandtschaft. Und sie informiert uns da. Wir unterhalten uns natürlich, gerade in der Anfangszeit haben wir uns viel über das Thema unterhalten und ich fand es einfach für mich, gerade durch die Coverversion von Imagine, super wichtig, dass wir, ja, dass ich einfach zumindest mal ein bisschen was tun will und dann alle Einnahmen auch mit nochmal extra Unterstützung von Peter und Ulf gingen dann an die queere Nothilfe Ukraine und wir konnten da zumindest mal ein bisschen was tun und das war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ja, es ist natürlich, es ist insofern einfach sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil es irgendwie so gefühlt kein Ende in Sicht ist und dass man irgendwie nicht so richtig weiß, ja, was soll denn irgendwie das Ende sein, was ist mein Ziel, kann man da sowieso gar nicht, es ist natürlich absolut schrecklich. Aber ja, ich finde einfach, indem wir uns darüber unterhalten, darüber informieren, wie es denen vor Ort geht, dass man da auf jeden Fall ja die Augen aufhält und ob man da vielleicht noch was tun kann, ja.
Ist natürlich auch, wenn man gerade die Situation hat, ein Teil, man hat Verwandtschaft in der Ukraine, Oma, Opa sind in Russland und dass man da natürlich auch irgendwo, ja, ich sag mal, von den Gedanken, das manchmal gar nicht richtig einordnen kann oder dass man dann sagt, okay, wie, also ich stelle es mir unwahrscheinlich schwierig vor.
Ich finde es halt insofern einfach so schwierig für mich überhaupt vorzustellen, dass in den Ländern, wo ich eben als Kind war, dass da sowas passiert, das wirkte auf mich wirklich so die ersten Wochen sogar, wirkte es auf mich, als wäre es unecht, als das kann nicht sein. Das sind irgendwie Orte, die kenne ich als Kind gerade so. Ich war als Kind super oft bei Oma und Opa und Oma und Opa waren aber auch ziemlich oft bei uns. Also das sind einfach so Orte, wo ich etwas sehr, auch ziemlich was Unbeschwertes mit verbinde. Klar, wir hatten da nicht viel, aber uns ging es schon ganz, ganz okay. Und es sind einfach so viele positive Erinnerungen und irgendwie so ein wohlbehütetes Gefühl, was ich damit auch zum Teil verbinde und mir das überhaupt vorzustellen, dass es gerade da nicht so ist, War sehr hart, ja, und auch wirklich nicht einfach, ja.
Okay. Welche Rolle spielt Religion bei euch? Jetzt kommt ihr natürlich aus einem Land, was eben, sag ich mal, doch sehr religiös auch unter anderem
Ja,
ist.
aber
Bei
es spielt
euch.
bei, also es hat bei uns nie eine große Rolle gespielt und es spielt bei mir auch keine große Rolle. Ich finde den Gedanken, die Idee von Religion eigentlich sehr schön, halt, aber ich bin definitiv gegen sehr viele Dinge, was die Kirche angeht. Und ja, genau.
Gerade für uns LGBTIQ-Menschen ist ja auch die Kirche dann auch gerade auch die russisch-orthodoxe, die ja dann, wir sind ja schuld am Krieg, also von daher ist ja, da sind ja so Sachen. Aber
Ich
okay.
meine, ich bin seit unserem Umzug nach Deutschland, steht bei mir drin, dass ich evangelisch bin. Also das wurde einfach geändert. Also es wurde dann auch quasi so ein bisschen eingedeutscht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, warum, aber es wurde gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe da nichts dagegen. Ich finde es sogar ganz, ganz gut so. Also damit kann ich mich noch eher identifizieren
Ja.
als mit der russisch-orthodoxen Kirche, definitiv.
Breaking My Rules ist der nächste Song und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der ja auch so ein bisschen, sag ich mal, in die schwule Lebensweisen oder es geht auch um schwule Lebensweisen, gerade die Geschichte Dating und dergleichen.
Ja, es geht einfach darum,
Auch.
dass man das macht, worauf man Bock hat und wenn man gewisse Bedürfnisse hat, dass man denen nachgeht. Klar, natürlich muss es einvernehmlich sein, das ist natürlich ganz klar. Aber es geht so ein bisschen darum, genau, man geht dem nach, worauf man Bock hat und hat nicht zu viele so gesellschaftliche Normen im Hinterkopf, die einen in irgendeiner Form daran hindern könnten.
Und deshalb hindert uns auch niemand, den Song jetzt zu spielen. Hier kommt Breaking My Rules. Den Song habe ich mir ausgesucht, reingenommen. Der hat
War aber auch
mich
sehr gut. War aber auch sehr
So weggeblasen und ich finde ihn so eine gute Überleitung, denn das war Ruth Lorenzo, die hat Spanien beim ESC vertreten in dem Jahr, als Conchita gewonnen hat. Und
wusste ich gar nicht.
irgendwo habe ich sowas gelesen oder gehört, wo Maxime auch von sich hat, irgendwie von sich gegeben hat, er könnte sich auch vorstellen, beim ESC mal anzutreten.
Ich meine, das ist natürlich so die, wenn es um Vielfalt geht und die größte Bühne der Welt, die für Vielfalt auf so vielen Ebenen steht, dann ist es natürlich die ESC-Bühne. Und klar, es wäre natürlich, also ich will nicht sagen, das ist mein einziges Ziel, aber es ist auf jeden Fall eins der Ziele, die ich auch sehr bewusst angehe. Möglicherweise
Du
habe ich mich dieses Jahr auch für den Vorentscheid beworben.
Ah,
Möglicherweise
ich wollte
ist
gerade
das
sagen, du
anders.
weißt, dass der Vorentscheid gerade beworben wird.
Möglicherweise sind auch wirklich extra mit anderen SongwriterInnen extra Songs für den ESC schon im August komponiert worden. Aber es ist halt so, ich meine, auf der einen Seite wär das natürlich der Hammer, auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, es ist, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber es könnte doch passieren. Deswegen, also ich gehe jetzt nicht nur diesem einzigen Ziel nach, aber ich dachte mir schon, gerade dieses Jahr fand ich es einfach sehr gut zu sagen, okay, wenn ich mich schon bewerben will, dann gebe ich alles. Und dann gucken wir, dann liegt es nicht mehr in der Hand von mir. Aber ja.
Und du hast keine Angst davor, dass es irgendwie dein Todesurteil wird, also karrieretechnisch gesehen, weil
Ich
wenn.
meine, ja, ich meine, natürlich, man hat natürlich schon auch so ein bisschen Bedenken, wenn man sich denkt, ja, gerade geht es mir doch eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, aber wenn es dann doch irgendwie funktioniert und es sogar halbwegs gut funktioniert, dann wäre das natürlich der absolute Hammer. Und man muss sagen, auch KünstlerInnen wie jetzt zum Beispiel Malik Harris, der ja wirklich nicht gut abgeschnitten hat, war ja auch der Letzte, ich
Ja,
glaube.
ja, ja.
Trotzdem, ich meine, er veröffentlicht ziemlich erfolgreich danach immer noch Musik, ging auf eine eigene Tour. Und das sind alles Dinge, die natürlich ziemlich gut sind. Und ich meine, klar, es ist schon so, dass man, ich glaube, wenn es dann wirklich schief ging, diese Zeit danach ist wahrscheinlich mega hart. Also, aber die Lust einfach auf dieses Erlebnis, auf diese Bühne, die ist einfach so groß, dass ich erstmal, ja, mir dazu gar nicht so viel, wirklich viele Gedanken gemacht habe, was wäre, wenn es dann nicht gut funktioniert. Keine Ahnung. Man gibt alles, man schickt da die schönsten oder die Songs hin, wo man denkt, das wäre perfekt für den ESC. Und dann hat man es sowieso nicht mehr in der Hand und es geht durch so viele, ich sag mal so, Stufen durch. Und vieles ist auch totaler Zufall. Aber ich meine, wer nicht wagt.
Und für die Ukraine anzutreten, darüber schon nachgedacht?
Ich meine, also es ist ja insgesamt immer so ein bisschen schwierig, wenn man also wirklich nicht mehr in diesem Land wohnt. Und es ist gerade jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen komplexer. Ich meine, ich sag mal so, ich habe da jetzt noch nicht bewusst und irgendwie aktiv darüber nachgedacht, aber es ist jetzt nichts, wo ich ganz klar irgendwie Nein sagen würde. Sagen wir es mal so.
Ich bin sehr gespannt. Falls du es schaffst, komme ich als Radiomoderator mit und muss dann unbedingt dann mitreisen. Mein Ziel ist es, nochmal irgendwann live bei einem ESC dabei zu sein. Also, du merkst, ich könnte hier jetzt die letzten Minuten nur noch drüber quatschen. Denn ich seit Kleinkind, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat das geguckt, meine Oma in Spanien hat es immer geguckt und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und haben uns über den spanischen Auftritt unterhalten. Es ist einfach so, es ist mit in
Das
die
haben
Wiege
wir hier
gelegt worden.
genauso gemacht. Ich habe das als Kind mit meiner Oma noch in Russland geguckt. Und als wir schon hier gewesen sind, war es schon ganz klar, am nächsten Tag, ich spreche mit der Oma über den russischen und über den ukrainischen Beitrag. Also
Ja.
es war bei uns genauso. Von Liebe bis Hass, da gab es alles. Aber da wurde auf jeden Fall drüber genau diskutiert. Und wenn es gut lief, dann waren wir natürlich begeistert und alles das ist doch klar.
Ja,
Ja.
sehr schön. Vielleicht noch in den letzten Minuten, weil wir wollen ja noch einen Song von dir vorstellen. Vielleicht noch mal in deine Zukunft geschaut. Ich weiß, dass im November noch ein ganz toller Auftritt ansteht. Das sind aber so Projekte, die sind jetzt schon gesetzt. Aber was ist so, was hat Maxim noch vor?
Ich will auf jeden Fall Ende nächsten Jahres eine erste eigene Tour haben. Das ist das, was ich ganz fest vorhabe. Ich will, dass mich die Pride-Tour nächstes Jahr vielleicht noch auf mehr internationale Bühnen bringt. Es wäre eigentlich auch eine gute Zeit für ein erstes Album, also diesmal keine EP, aber das werden wir sehen. Also für mich steht ganz klar, es wird genauso weitergemacht, wenn nicht noch mehr. Also es geht. Und ja, ich würde sagen, wirklich so ein ganz schönes Ziel und so ein Ziel, was ich ganz klar so angehen will, ist ganz klar die eigene Tour. Wahrscheinlich so genau
Die
in einem Jahr.
muss ja bei einem ESC gewinnen, ist sie ja sowieso da, ne?
Sag solche Dinge. Ich sage dazu einfach nichts.
ja, ich glaube, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Du auf Tournee, vielleicht beim ESC, zumindest beim Vorentscheid wäre ja schon mal schön, beim ESC noch dazu. In Deutschland, das wäre natürlich sehr einfach, aber in Deutschland sind die Karten immer so teuer. Die waren in der Ukraine sehr günstig gewesen,
Guck
vor,
mal.
ich weiß gar nicht, wann es war. Nicht, aber okay. Das wäre dazu. Möchte mich auf jeden Fall sehr, sehr für deine Zeit bedanken. Ich weiß, dass du momentan echt viel um die Ohren hast.
Fand es aber super mit dir. Ich fand es wirklich total cool mit dir und vor allem die Zeit ging so schnell um. Das war wirklich krass, ja.
Ja, wenn ich immer sage, von 21 bis 23 Uhr, oh, so lange. Ja, so lange. Und dann bin ich mal gespannt, ob du dann irgendwann mal nach den 10 Minuten endlich aufhören kannst zu reden, damit wir noch in der Zeit bleiben. Und dann gucken sie mich immer so an, so, ja, aber das ging ja jetzt ziemlich schnell rum. Ja, das ist tatsächlich so.
Definitiv.
Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen für alles, was du vorhast. Wie gesagt, also wir haben auf jeden Fall ein Date, wenn das was wird. Ich komme dann mit. Wo ist er? Ich muss ja jetzt schon überlegen, wo müssen wir denn nächstes Jahr hin? Dann,
ich sage gar nichts mehr. Ich habe es dir gesagt. Ich bin fertig.
auf jeden Fall, ja, wie gesagt, für deine Tournee vielleicht, auf jeden Fall auch deine tollen Auftritte, die du jetzt dieses Jahr noch gesetzt hast. Und ja, und alles Weitere sehen wir dann. Vielleicht sehen wir uns im Januar. Ja, insofern sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Ja, wir hören jetzt noch einen Song von dir, One of My Demons. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu sagen, wirklich nur kurz, sonst wird der Song nicht ganz ausgespielt.
Ich will eigentlich gar nicht so viel zu dem Song sagen, bis auf das, dass ich ihn absolut liebe und es für mich ein sehr wichtiger Song ist. Und am 10.11. kommt meine dritte EP. Das wollte ich mal kurz nehmen.
Oh, wow. Ah ja, okay, das hätte ich uns ja fast vorenthalten, Mensch. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt ja unanständig, aber gesund, und hier kommt One of My Demons.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.